Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik.
Die Bundestagswahl ist jetzt ja gerade vorbei und obwohl wir eigentlich gar kein Politmagazin oder Politpodcast sein wollen, kommen wir, glaube ich, nicht drum rum, oder? Also war ja schon, jetzt zwar nicht ganz überraschend, was rausgekommen ist, aber...
Du meinst also wir beide, die beiden älteren Herren da am Rande der Muppet-Show, die jetzt da unbedingt ihren Senf dazugeben müssen?
Genau, Waldorf und Stettler kommentieren mal das politische Geschehen in Deutschland. Wir lassen die Welt mal weg, denn dann reden wir, glaube ich, nicht nur eine halbe bis dreiviertel Stunde, sondern eher 3 bis 4 Stunden und haben da noch nicht alles erörtert, weil in der Zeit ja wieder was Neues, Spannendes passiert jenseits des Teichs. Aber steigen wir mal ein mit dem Ergebnis der Wahl, vielleicht vor dem Hintergrund der Jugend, denn das ist jetzt ja für uns die primäre Zielgruppe. Dein Eindruck, überraschend, dass jetzt die Jugend eher die Ränder, die politischen Ränder gewählt hat, statt eher in der Mitte sich zu finden? Oder war das zu erwarten?
Nee, also überrascht bin ich davon ehrlich gesagt nicht. Wir hatten auch das Thema ja auch schon mal, zumindest mal angekratzt hier. Ich war schon erstaunt, wie ausgeprägt sich das gezeigt hat. Aber überrascht war ich nicht, weil ich glaube, dass viele der jungen Leute, du weißt, ich habe ja selber einen Sohn in dem Alter, die fühlen sich von den etablierten, mittigen Parteien irgendwie gar nicht angesprochen und abgeholt. Und ich glaube, das ist, was wir gesehen haben. Ich finde, das, was die Linken da veranstaltet haben, das erklärt das alles ja schon auf ganz klare Weise. Und Wir beide wissen, die AfD hat genau das Gleiche schon vorher gemacht. Die sprechen halt zu den jungen Leuten durch die richtigen Medien und womöglich, wie man sieht, auch in der richtigen Sprache. Ob das dann alles ganz fundierte, überlegte Wahlentscheidungen sind, Klammer auf, das werden sie aber auch bei den Älteren nicht überall sein, oder ob das eher ein bisschen durch Populismus gesteuerte Wahlentscheidungen sind, sei mal dahingestellt. Aber es ist interessant zu sehen, wie die sozialen Medien ja ganz offensichtlich heute mitmischen und tatsächlich echte demokratische Wahlergebnisse auf eine gewisse Art und Weise dadurch mitbestimmt werden.
Spannend. Ja. Also finde ich auch echt spannend, überraschend. Also ein bisschen überraschend fand ich es jetzt schon. Ich meine, dass jetzt die AfD insbesondere in den östlichen Bundesländern sehr stark ist, wobei das in Kaiserslautern und Gelsenkirchen hat sie auch als armen Städten in Deutschland, aber halt auch da die meisten Zweitstimmen geholt. Aber wenn man sich mal anguckt, die Stimmanteile bei den jungen Menschen, die zum ersten Mal gewählt haben, also gerade 18 und ein bisschen drüber, was ich ja gerade schon gesagt, eine Linke 27%, AfD 20%. Und die Linke hat 19 Prozentpunkte zugelegt, die AfD 14 Prozentpunkte zugelegt. Ja. Also das ist, und die beiden Verlierer, auch nicht ganz überraschend, irgendwo müssen die Verluste herkommen. Die Grüne wurden von 10% der Erstwählerinnen und Erstwählern gewählt, 13 Prozentpunkte Verlust. Und die FDP 5% bekommen, minus 18 Prozentpunkte. Ja. Also da siehst du, ne, ich sag mal von FDP Grüne, den beiden Ampel-Mitgliedsparteien, hin zu dem Linken oder dem Rechten. Also ohne das jetzt, ich weiß nicht, ob die Wählerwanderung so genau auszudifferenzieren ist, aber man könnte sagen, ne, von den Grünen eher in Richtung Linke und von der FDP eher in Richtung AfD gewandert. Auch wenn das sicherlich so nicht ganz passt. Aber das ist ja schon... Also ist das besorgniserregend oder ist das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jungen Menschen jetzt alle, ich übertreibe es jetzt mal bewusst, rechts- oder linksradikal sind. Das sind die ja nicht.
Nee.
Denn sonst also wären die Hälfte der Leute wären ja also links- oder rechtsradikal. Das kann man ja so nicht sehen.
Nee, ich glaube, die wollen einfach nur sagen, wir sind mit euch, mit eurer Politik nicht einverstanden. Und hier, wir sind auch da. Und die wollen ein Zeichen setzen, ganz überwiegend, glaube ich. Und ganz ehrlich, zu Recht. Guck mal, was jetzt gerade schon wieder passiert. Können wir ja gleich nochmal gemeinsam drauf gucken.
Ja.
Wir werden ja schon wieder die Jungen in einem historischen Ausmaß belastet. Also, dass die da ein bisschen die gute Laune verlieren, das ist auch mehr als nachvollziehbar. Zeig mir die etablierte Mittelfeldpartei, die irgendwelche Argumente für Junge mitbringt. Da kann man sich ja als Grüne nicht drauf verlassen, wenn man irgendwie so auf Klimaschutz macht, laufen einem automatisch junge Leute in Scharen zu, weil sie alle denken, das, was die Greta Thunberg macht, ist ganz toll oder so. Da gibt's auch schon ein paar reflektierte Leute dazwischen und die sagen, nein, was ihr hier macht, ihr ruiniert unsere Zukunft. Machen wir ja auch.
Wir haben das Thema Schuldenbremse hatten wir ja schon mal vor ein paar Folgen. Also müssen wir gleich zu kommen, denn jetzt ist ja gerade das erste Sondierungspapier von CDU und SPD. Ich will es gar nicht Große Koalition nennen, weil es das ja eigentlich gar nicht mehr ist.
Die Koalition.
Die Koalition, die nun mal jetzt ins Rennen geht. Aber also die Themen sind, also wenn wir mal mit den Grünen bleiben, die jetzt ja bei der letzten Bundestagswahl profitiert haben, ich glaube ähnlich wie die FDP, also viele junge Wählerinnen und Wähler ja wirklich angezogen haben, aber offensichtlich waren die nicht in der Lage, jetzt in den rund 3 Jahren dort anzukommen bei den jungen Menschen. Also das ist, ob das jetzt nur an den sozialen Medien liegt, als Informationsquelle, aber auch, denn ich glaube, die jungen Menschen, und da kann ich jetzt noch nicht mitreden, weil meine Tochter nachrichtentechnisch noch nicht so stark in den sozialen Medien verhaftet ist. Aber ich glaube, viele junge Menschen informieren sich viel über die sozialen Medien, ob das jetzt TikTok oder Insta oder Facebook, glaube ich nicht, aber die sozialen Medien halt sind und nicht mehr über die klassischen Medien, Tagesschau, RTL, was auch immer, oder sogar noch, und du bist ja sogar Zeitungsleser. Also
oldschool, ja.
Ganz oldschool. Das ist ja, ja, also offensichtlich waren die nicht in der Lage, diese Themen, die die jungen Menschen haben, zu adressieren. Anders kann man es ja
nicht. Nicht in der Lage oder sie wollen es nicht. Ja. Also, womöglich steckt ja bei den Parteien auch ein gewisses Kalkül dahinter, weil die einfach gucken, wie groß sind denn die entsprechenden Wählergruppen. Und da sind halt die jungen Menschen keine riesengroße Wählergruppe. Und vielleicht kommen deswegen auch Themen auf den Tisch, die viele Stimmen einsammeln können. Und da werden eher Dinge gemacht, die, was weiß ich, der Babyboomer-Generation oder so zugutekommen. Ja? Weil es halt ein paar mehr sind. Das, also, könnte man ja auch mal zumindest vermuten.
Ja, gut, also das sind so.
Es kann sein, dass da was dahinter steckt. Ich glaube, wir dürften nur, also für mich gibt's zwei Sachen, die da einen bewegen. Wir sind ja wirklich dabei, ein Grab für die nächsten Generationen zu schaufeln gerade. Und es wird schon auch ein paar junge Leute geben, die das langsam begreifen, die das raffen. Und die schreien halt auf und sagen, nein, nicht mit uns. Als ich studiert habe, war ich befreundet mit dem Gründer der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Jetzt ist, als ich studiert habe, schon ein paar Tage her, aber der hat damals schon, der hat selber eine Stiftung gegründet und war damit damals, 20, 30 Jahre her, war der sehr aktiv in den Medien und hat sich da ganz extrem dafür eingesetzt, um im Sinne der nachwachsenden Generation, was ja jetzt eigentlich unsere Generation ist, also der war meine junge Generation, um stabile Renten und Sozialversicherungssysteme aufzubauen und so weiter. Nichts davon wurde gemacht. Alles wurde immer nur sozusagen verbraucht. Und jetzt stehen wir vor einem Trümmerhaufen und was uns einfällt ist, wir machen noch einen Riesenhaufen Schulden, aber ich lese viel zu wenig, auch ich lese ja sehr interessiert, du bestimmt auch, dieser Tage, wie das jetzt alles kommentiert wird, was da Merz und Co. Und Klingbeil sich da überlegt haben. Für meinen Geschmack liest man viel zu wenig, was eigentlich das bedeutet, wie viel Zinsen da zu zahlen sind irgendwann mal. Das ist ja alles Geld, was irgendwie verzinst und rein theoretisch ja auch mal irgendwann wieder getilgt werden muss.
Ja, genau.
Und das von einer zunehmend kleineren Bevölkerungsgruppe. Also da, wirklich, da fällt einem
ja,
mehr ein. Also, und das, weißt du, ein paar von den jungen Leuten werden das begreifen, glaube ich. Bestimmt nicht alle tiefgründig, weil sie sich damit nicht beschäftigen, aber ein paar schon. Und ich glaube, für ganz viele junge Leute ist noch viel mehr als für uns das Thema innere Sicherheit ein großes Ding, weil die einfach Angst haben, weil die sehen, dass ihr Leben nicht mehr so unbeschwert ist, wie unseres war.
Ja, aber ich habe
das macht denen Sorgen und die wollen das sagen und deswegen wollen die mit einer Wahl ein Zeichen setzen und sagen, ich will dich nicht haben, und weil es vielleicht auch gar keinen anderen gibt, wählen die halt in den extremen Rändern vielleicht weniger aus Überzeugung für die Parolen, die da bieten, sondern eher aus einem Protestschrei heraus. Ja. So versuche ich mir das zu erklären.
Ich habe jetzt hier die Umfragen oder diese Nachumfragen von Infratest DIMAP gerade mal aufgemacht. Da ist es aufgeteilt, Wahlentscheidung, die junge Generation, also 18 bis 34, und auf der anderen Seite dann 65 und älter, also die erste Runde der Babyboomer. Und bei den jungen Menschen, und sollen wir mal konzentrieren, sagen 19% soziale Sicherheit. Und das ist jetzt mal was, denke ich, die Linke am ehesten bespielt. Ich glaube, die SPD, die ja, ich sag mal, eher so als eine klassische Arbeiterpartei immer noch vielleicht angesehen wird, weiß ich gar nicht, ob sie das noch ist. Aber das ist tatsächlich.
Ist sie doch gar nicht mehr.
Nee, also, ist sie nicht mehr, genau. Also ich sag mal, spätestens seit Schröder ist ja. Sie das nicht mehr. Und dann auf Platz 2, 17% Wirtschaftswachstum, ne, haben wir auch schon mehrfach diskutiert. Und zwar viel stärker, deutlich stärker als bei der alten Generation. Das haben nur 13% gesagt. Und Umweltklima ist denen noch wichtig. Und was du dann sagtest, innere Sicherheit, immerhin 14%.
Also, ist ja alles dazu, nah beieinander irgendwie.
Ist alles beieinander. Also das sind die zentralen Themen. Das ist, weil interessanterweise bei der älteren Generation wesentlich, also der wichtigste Aspekt, die innere Sicherheit, und dann, wobei dann noch trennen, die Zuwanderung, das ist bei den jungen Menschen jetzt gar nicht so ein zentraler Punkt, die Friedenssicherung kommt noch dazu als weiterer Aspekt. Aber ich glaube, wie du richtig sagst, die junge Generation sorgt sich um die eigene Zukunft, wie man in 5, in 10, in 15 Jahren so einen Wohlstand oder ein Wohlstandsniveau hat, wie, ich sag mal, zumindest die eigenen Eltern idealerweise noch besser.
Ja.
Und das ist natürlich eine Sache, die echt schwierig ist. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ich bin ja hier der Zahlen-Nerd hier in unserer Zweisamkeit, ich habe hier nochmal die Shell-Jugendstudie mir aufgemacht von 24, ne? Shell, also tatsächlich der Mineralölkonzern Shell.
Mhm. Ja, die ist bekannt. Dort, ja.
Weil ganz bekannt, auch schon seit vielen Jahren. Ich weiß, also meine Frau, die ist ja Erziehungswissenschaftlerin, die hat in ihrem Studium schon mit der Shell-Studie gearbeitet, weil die wirklich, also die bezahlen ja nur die Studie und geben sie heraus, aber ist ja wissenschaftlich fundiert untersucht. Und hier ganz interessant, bei den Jugendlichen, also die noch nicht Wahlberechtigten, wovor die am meisten Angst haben. Und nach oben geschossen ist logischerweise Krieg in Europa, hat sich quasi verdoppelt. Armut, währenddessen das Thema Umweltverschmutzung zum Beispiel zurückgegangen ist. Also auch leicht Rückgang beim Thema Klimawandel, wobei das ist fast auf gleichem Niveau. Aber also die Jugend sorgt sich, ne, dann natürlich außenpolitisch auch getrieben. Wie können wir noch mal sicher in unserem Land leben? Was vielleicht, und das passt auch noch ganz gut zu dem, was du gerade sagtest, dass die jungen Menschen informiert sind, dass die Zahl derer, die sich aktiv über die Politik informieren und auch interessiert sind, ist mittlerweile die Hälfte der Jugendlichen. Das war 1919 waren das noch etwas mehr als ein Drittel.
Ja, super.
Also, wie du richtig sagst, ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Dass man sagen muss, die wählen nicht links und ganz rechts, weil sie keine Ahnung haben und sagen, ach, die haben da so ganz schöne YouTube- oder TikTok-Videos und tanzen da und manche Parolen verfangen sich vielleicht auch, sondern die sind schon gut reflektiert in dem, was dann da passiert und können das einschätzen. Und das ist also eigentlich ein gutes Zeichen, ne, dass das jetzt nicht eine Sache ist, jo, ich wähle einfach mal Protest, sondern, und da muss ich natürlich jetzt schon sagen, also eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei zu wählen, ist natürlich jetzt, kann ja auch nicht die Lösung sein, sondern da müssen ja die etablierten Parteien eigentlich anfangen, sich ernste Gedanken zu machen, wie sie diese Personengruppen wieder zurückgewinnen. Habe ich im Moment noch keine Idee, dass das jetzt kurzfristig gelingen kann. Also bei den vier Mitte-Parteien, nenne ich sie jetzt mal, oder?
Nee, also ich sehe, also vor allem,
dass du lachst.
Also glaube ich auch nicht.
Ja, das, also das
also schwierig. Wenn man ganz ehrlich ist, man hätte jetzt, aber das traut sich natürlich keiner, weil es Stimmen kostet, aber man muss das einfach mal aussprechen. Die Generation, die über Dekaden vom Frieden in Europa profitiert hat und die Infrastruktur hat ein bisschen vergammeln lassen und dafür aber ein sehr, sehr fettes Sozialsystem aufgebaut hat, die wird jetzt eigentlich ja gar nicht an diesen Kosten beteiligt. Also fair, aus einer Generationenperspektive fair wäre es, glaube ich, gewesen, wenn man jetzt ein Koalitionspapier verabschiedet und entwickelt, wo die Generation, die über viele, viele Jahre erheblich von der Gesamtsituation, von den guten, fetten Jahren profitieren konnte, dass man die auch ein kleines bisschen jetzt mit an den Kosten beteiligt. Aber das passiert auch gar nicht.
Ja, genau. Also das,
und das ist ja auch, das steht in keinem Satz, das steht auch zwischen keiner Zeile. Das ist einfach nicht auf der Agenda. Diese Idee existiert nicht. Und das halte ich für fatal. Und das halte ich auch für extremst ungerecht.
Ja.
Also, und es wird kollabieren. So. Das ist hundertprozentig sicher, dass das niemals im Leben funktioniert. Nee, also, weil es einfach gar nicht genug potenzielle Zahler gibt, die so viel Wertschöpfung generieren können, dass sie das alles irgendwie mal wuppen später.
Ja, gibt's nicht. Also geht nicht mehr, denn wenn jetzt diese Babyboomer-Generation in Rente geht und das geht jetzt, die Welle geht jetzt ja los. Und das hält sich dann ja, weiß ich, 15 Jahre. Ich müsste gleich mal die Bevölkerungspyramide mal einmal aufmachen. Wer soll die Renten bezahlen? Und dann kommt ja das ganze Thema Krankenversicherung, Pflegeversicherung noch dazu. Was wird passieren, logischerweise, wenn wir mal beim Thema Pflege bleiben, auch wenn das jetzt sehr weit weg vom eigentlichen Podcast-Thema ist, aber beim Thema Pflege, das wird dann wieder die junge Generation machen, die dann ihre Eltern pflegen müssen.
Ja.
Und damit fehlt dem Staat natürlich wieder eine Arbeitskraft, weil dann diese Personen sich um die Eltern kümmern müssen oder Schwiegereltern, ist egal. Weil, und diese Arbeitskraft fließt da rein und fehlt in dem Wirtschaftssystem, um Wirtschaftskraft zu entwickeln.
Genau.
Und das ist ja dann quasi so ein Teufelskreis, den jetzt ja nicht nur Deutschland hat, das haben ja andere europäische Länder auch so. Ja. Weil die ältere Generation da sich nicht richtig drum gekümmert hat, sondern, und man erinnere sich an den damaligen Arbeitsminister Blüm, der sagte, die Rente ist sicher. Also schwierig. Man kann ja jungen Generationen nur sagen, versucht so früh wie möglich ein privates Absicherungsstandbein aufzubauen. Also, so schwierig das ist, aber ne, Zinseszins ist der Freund der Zukunft.
Das werde ich ja bald wieder, Vorlesungen gehen bald los. Sommersemester ist bei mir den ersten Wochen die Lehre vom Zinseszins und so weiter.
Ja, das ist also mathematisch eine super Erfindung, muss man schon sagen. Und, das ist ja wirklich, wir haben es ja auch schon mal thematisiert, es ist ja also, theoretisch einfach, und da geht es ja gar nicht um große Beträge, weil man in der Lage ist, im Monat als junger, ganz junger Mensch 10 Euro, 20 Euro, dann später 50. Und wenn man im Beruf steht, kann es auch möglich sein, vielleicht sag mal bis zu 100 Euro im Monat wegzusparen und die dann anzulegen in eine Art Aktie, jetzt nicht in eine einzelne oder auch nicht in Bitcoin, sondern was Langfristiges, irgendwelche ETFs, sonst was, die wachsen ja mit 10% pro Jahr. Also jetzt im Moment geht alles an der Börse den Berg runter, weil Herr Trump Schluck auf hat und Herr Musk, und dann husten die Börsen mit. Aber ansonsten geht das. Was vielleicht noch ganz interessant ist zum Thema Zukunft, auch da nochmal die Ergebnisse von Infratest DIMAP, die junge und die ältere Generation gefragt hat, wer hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft? Da gewinnt bei der jungen Generation noch die Grünen mit 18%, auf Platz 2 die Linke, auf Platz 3 die AfD. Bei der älteren Generation, also genau, 50 und älter, ja, da sagt, welche Partei hat die besten Antworten auf die Zukunftsfragen? Union 26%. Genau, interessante Sichtweise. Wobei die stärkste Fraktion mit der besten Antwort auf die Zukunftsfragen, keine Partei, bei 20% der Menschen unter 34 Jahren. Was ja auch bitter ist, wenn jeder fünfte Wahlberechtigte sagt, keine der Parteien, und dazu gehört das komplette Spektrum,
kann's,
hat Antworten auf meine Zukunft. Auf meine ganz persönliche. Egal, ob arm, reich, gebildet oder Arbeiterschicht, egal. Jeder fünfte sagt, ich finde keine Partei. Und das ist, also auch das müsste ja eigentlich ein Alarmsignal sein. Also ich jetzt, wenn ich politisch aktiv wäre, würde sagen, Leute, wir brauchen einen Plan. Wir müssen doch die jungen Leute verstehen.
Ja.
Das ist echt erschreckend. Jetzt, weil wir es vorhin ja schon mal erwähnt haben, jetzt dann mal der Blick in die kurz- bis mittelfristige Zukunft. Also ne, die Koalitionsverhandlungen sind zwar nicht losgegangen, aber es gibt so das erste Sondierungspapier zwischen CDU, SPD. Da werden ja die wildesten eigentlich Versprechungen gemacht, möchte ich mal fast sagen. Also es soll ein sogenanntes Sondervermögen geschaffen werden in Höhe von 500 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahre. Also Sondervermögen Infrastruktur wird das jetzt genannt. Was ja erstmal gut ist, denn wir haben ja diesen immensen Investitionsstau aus den letzten gut 20 Jahren, weil wenig oder zu wenig investiert wurde. Und die 500 Milliarden, das kommt sogar ungefähr hin. Also die wirtschaftsnahen Institute und Forschungseinrichtungen sagen, wir brauchen so 600 Milliarden, um unsere Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Sondervermögen soll sein für Infrastruktur, Zivilschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhaus, Energieinfrastruktur, Bildung, Forschung, Entwicklung, Digitalisierung. Das klingt ja erstmal super. Und auch das haben wir schon mal diskutiert, die Schuldenbremse soll etwas gelockert werden. Jetzt nicht ganz, ganz doll, wenn wir das politisch schnell, brauchst du eine Zweidrittelmehrheit, weil wir das Grundgesetz ändern müssen, und zwar Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Das geht nicht so einfach, weil CDU, SPD es nicht schaffen, sondern da brauchst du dann noch die Grünen und dann, wenn du noch den alten Bundestag nimmst, und denn wenn der neue Bundestag sich konstituiert, brauchst du die Linken. Und im Bundesrat brauchst du dann noch eine Partei, Linke, BSW oder die Freien Wähler. Also Schuldenbremse wird schon eine Herausforderung. Sondervermögen soll auch noch fließen in die Bundeswehr. Klar, durch die aktuelle geopolitische Lage. Klingt ja erstmal super, oder?
Ja.
Also nach dem Motto, wir machen jetzt mal 500 Milliarden, dann ist der Weg, müssen wir machen, Vollgas. Ist erstmal eine klare Ansage, kurz nach dem Wahlergebnis. Eigentlich ja gut, oder?
Ja, also Schulden machen für Investitionen, die langfristig positive Wertschöpfungsbeiträge leisten. Jawohl, super. Also was ich daran nur sehr kritisch sehe, ist, jetzt aber Achtung, ist nicht so, dass ich da immer rumnörgel oder so. Ja. Also das ist eine gute Initiative. Ich habe nur so ein bisschen Respekt davor, was passiert jetzt in den sozusagen verausgebenden Einheiten. Hier ist natürlich, also ich glaube, wir versuchen jetzt das, was über viele, viele, viele Jahre versäumt wurde, mit einer riesengroßen historischen Hauruck-Aktion irgendwie zu beheben und zu bereinigen. Das stelle ich mir ganz schön ambitioniert vor. Und Dazu haben wir ja teilweise Vergabesysteme. Wir reden ja dann überwiegend über öffentliche Investitionen, die ja an völlig bescheuerte Ausschreibungssysteme gebunden sind, EU-Politik und so weiter. Also wirklich völlig unbrauchbar, nicht funktionierend. Ja. Das heißt, da gibt's ja jetzt gibt's ja sozusagen ein Abwicklungsproblem dafür. Ich frage mich, wie das alles funktionieren soll und wie man vor allem systematisch verhindert, dass jetzt nicht Milliarden von Euro irgendwie in die Luft geblasen werden für eben nicht gute Investitionen. Nicht, dass bei vielen öffentlichen Einrichtungen jetzt das Gefühl eines bevorstehenden warmen Regens entsteht und jetzt hau raus. Aber ich glaube, die Gefahr ist sehr, sehr akut, dass genau das passiert.
Ja.
Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich sage jetzt, mach mal ein Riesengetrommel und es gibt ein ganz lautes Getöse, was wir jetzt alles wuppen wollen mit 500 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Und ich finde, da muss man sich mal leise fragen, wer wuppt das eigentlich genau? Wer begleitet die Ausschreibungsverfahren? Wer stellt sicher, dass das auch wirklich die richtige Prioritätenlisten sind, die da jetzt umgesetzt werden? Wo ist die intelligente steuernde Hand, die das macht? Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Aber eigentlich eine gute Initiative und man darf auch nicht alles totreden. Wir brauchen das. Wir brauchen Investitionen ganz dringend. Und vielleicht sind nachher 300 Millionen okay und 200 Millionen verpufft. Aber dann waren ja immer noch 300 Millionen gut.
Milliarden.
Ging uns ja auch schon weiter.
Naja, genau. Also, wenn man jetzt sich das Papier mal anguckt, das ist noch kein Koalitionsvertrag. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Da sind auch ein paar Dinger drin, wo man sagt, ja, also richtig verstanden habt ihr das, glaube ich, nicht. Ne? Also, die Umsatzsteuer für die Gastronomie soll wieder auf 7% reduziert werden. Diese Agrardiesel-Rückvergütung, wie war das jetzt, ne? Anfang letzten Jahres, ja, diese Bauernproteste hatten, soll wieder rückgemacht werden. Die Mütterrente soll irgendwie gestärkt werden. Also das sind so Dinger.
Das sind populistische Aktionen, glaube ich. Damit
genau. Einfach, das ist nichts.
Damit
ist
Konsum. Ne?
Ja. Genau, das ist Konsum. Also auch wenn so eine Mütterrente, keine Frage, das hat alles ihre Berechtigung. Aber das ist nichts, was man mit Schulden finanzieren sollte. Denn das zahlt die nachfolgende Generation doppelt und dreifach. Denn wie du sagtest, diese Schulden müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Und wo soll das Geld herkommen? Also du hast zwei Möglichkeiten. Steuererhöhung, wird im Moment überhaupt nicht drüber diskutiert. Wäre auch jetzt in der aktuellen wirtschaftlichen Lage.
Ich muss gerade sagen, das ist auch nicht angemessen. Wir sind ein Hochsteuerland ohne angemessene Vergütung dafür. Vergütung im Sinne ohne Leistung für diese hohen Steuern. Ich finde, das allerletzte, was jetzt dahin gehört, ist jetzt mal Steuern erhöhen.
Genau, aber wenn es finanzieren willst, wenn es nicht kurzfristig machst, mittelfristig kämpfst du dich drumherum. Also was ich jetzt gerade in dem Papier sehe, Pendlerpauschale soll auch noch erhöht werden. Also auch da, auch das, wie auch immer, also nicht immer alles durchdacht.
Und bitte enger schnallen, was die Leute vielleicht lernen müssten, weil das wird uns noch bevorstehen, über viele Jahre auf ein paar Wohlstandsgimmicks zu verzichten. Da konnten die Koalitionspartner offensichtlich nicht widerstehen, doch gefallen zu wollen und irgendwie so ein paar populistische Parolen da in das Papier zu schreiben, damit das auch möglichst wohlwollend empfangen wird. Das ist eine Katastrophe und das lässt mich im Kopf schütteln und ein bisschen verzweifelt da reinschauen, weil ich denke, ach Mensch, und eigentlich habe ich mir doch so sehr gewünscht, dass es jetzt tatsächlich mal richtig rappelt und eine Disruption gibt, eine politische, und wir was anders machen als bisher. Aber das die Dinge, die du nennst, sind alle nicht anders. Ich finde auch die Mindestlohnerhöhung, da bleibt mir der Mund offen stehen. Das ist eine Katastrophe. Ich habe in meinem Berufsleben so viel mit Landwirtschaft zu tun gehabt. Das wird dazu führen, dass noch weniger bei uns produziert wird, dass wir noch abhängiger von fremdländischer Lebensmittelproduktion werden, weil es bei uns noch weniger sich rechnet. Also das ist einfach so unfassbar blöd, dass mir die Worte fehlen.
Ja, das ist...
Mir fällt nichts mehr ein, wirklich.
Also sicherlich dann von der SPD reinverhandelt, weil die sich das ja klar auf die Fahne geschrieben haben. Ja. Die CDU muss natürlich auch irgendwie entgegenkommen. Ne? Das ist jetzt ja ein Geben und Nehmen. Also, was haben wir jetzt gesagt? Also Steuern erhöhen wäre das Erste. Also, wenn man wirklich Hand aufs Herz. Steuern erhöhen wäre im Moment absolutes Gift für die Wirtschaft.
Genau. Und auch nicht angemessen, Henrik. Also genau. Und, wo willst du denn jetzt noch Steuern erhöhen? Bei uns gibt es eine Handvoll Leute, die ganze Party bezahlen und die sollen jetzt noch mehr bezahlen. Das ist irre. Das ist einfach nicht angemessen und auch nicht fair. Hier gibt es nichts zu erhöhen. Wir bezahlen schon zu viel.
Und das Zweite wäre Wirtschaftswachstum. Wenn die Wirtschaft wächst, du mehr Bruttoinlandsprodukt hast, dann würden ja auch die Einnahmen besser. Ja. Aber so ein Wirtschaftswachstum, um im Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich zu erwirtschaften, wäre sehr interessantes Wirtschaftswachstum. Ich glaube, das hatte Deutschland das letzte Mal gefühlt in den 50ern oder 60er Jahren. Also das wird spannend. Ich meine, klar, jetzt kann man nur sagen, es gibt vielleicht noch irgendwelche Steuern, die man erheben könnte. Also eine Diskussion ist immer so Erbschaftssteuer, die in anderen Ländern nochmal einen zweistelligen Milliardenbetrag bringt, die wir in Deutschland nicht haben.
In anderen Ländern gar nicht existiert. Achtung.
Ja, genau. Es gibt ja beide Varianten, aber auch ein anderes Steuersystem. Also du müsstest das Steuersystem an sich auch anfassen. Aber also unklar ist, woher kommen diese 500 Milliarden?
Na gut, das ist klar. Deutschland macht Schulden, begibt Anleihen. Und da stehen ja alle Europäer lächelnd daneben und sagen, super, weil Deutschland kann sich das ja auch leisten. Weil im Vergleich zu den anderen haben wir in den letzten Jahren ja viel weniger Schulden gemacht. Und wir haben ein unglaubliches Verschuldungspotenzial noch. Ja, wenn man das so bei einem Unternehmen, gucke ich mir an, wie viel Schulden kann der aufnehmen? Ah, der hat kaum welche, dann kann man noch Projekte fremdfinanzieren. Und genau so ist es bei Deutschland. Deutschland steht eigentlich finanzsolide noch ein bisschen da und sagen, super, komm, dann können wir noch ein paar Schulden drauf machen. Also da wird einfach ein Kredit aufgenommen am Kapitalmarkt.
Ja,
kriegt genau. Deutschland auch zu attraktiven Konditionen.
Ich glaube auch. Also das ist ja dann...
Kein Ding.
Und dann, wie du sagst, ne, also das ist ja trotzdem erstmal ein gutes Zeichen. Also wir haben jetzt ein bisschen schlecht geredet, aber ich glaube, alleine vielleicht das Zeichen, was jetzt die kommende Bundesregierung setzt, pass mal auf, wir haben gesehen, wir brauchen 500 oder 600 Milliarden, ist ja egal, wie viele dann am Ende des Tages sind. Aber wir haben erkannt, wir brauchen die Kohle, die können wir, was man das jetzt Sondervermögen nennt, ist ja auch nur etwas despektierlich gesagt ein Taschenspielertrick. Es sind Schulden, die nicht so heißen, weil es die Schuldenbremse ja nicht hergibt. Aber ist ja egal, 500 Milliarden, die stecken wir massiv in Rüstung zum Beispiel. Auch das haben wir ja jetzt gesehen. Die Amerikaner sagen, och, ihr Europäer, interessiert uns nicht, da ist ein Teich dazwischen, kümmert mal euch um eure Probleme, interessiert uns nicht. Oder wir machen einen Deal, aber weißt du nicht, was aus dem Deal wird. Sondern das heißt, auch da haben wir uns jahrzehntelang auf der amerikanischen Militärmacht ausgeruht in Europa, dass wir jetzt sehr schnell wieder aktiv werden müssen und auch die Bundeswehr wieder flott kriegen müssen. Und auch das wird eine Art des Wirtschaftswachstums, wird auch nicht jedem gefallen, aber auch da muss man ehrlich sein, geht leider nicht anders. Aber ja, das gegen zu finanzieren, also, naja, aber immerhin, es ist mal ein Zeichen und ich glaube auch ein außenpolitisches Zeichen gegenüber Russland zu sagen, pass mal auf, wir nehmen das jetzt hier in die Hand, auch innerhalb der Europäischen Union und wir wollen machen. Ein weiteres Problem, haben wir jetzt noch gar nicht adressiert, ist, Geld ist das eine, aber irgendeiner muss es ja dann mal machen. Also einer muss die Straße bauen, der muss die Schule sanieren, der muss das Hallenbad sanieren. Und idealerweise führen wir auch noch Digitalisierung ein, damit wir das ganze Thema Bürokratie mal abgebaut kriegen. Wobei auch da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, ob die beiden Parteien die richtigen sind, um Digitalisierung voran und Bürokratie rückzubauen. Dafür sind sie zumindest nicht so bekannt geworden in den letzten Jahrzehnten, in den bisherigen Regierungen. Also das ist,
tatsächlich, diese beiden Parteien haben diese totale Bürokratisierung befeuert. Die kommt aus deren Feder.
Ja, eben.
Also, und ob das ja klappt. Ich meine, im Sondierungspapier steht ja, dass 25% Entbürokratisierung stattfinden müssen. Jetzt,
Genau. Hier steht, die Bürokratiekosten für die Unternehmen in den nächsten 4 Jahren sollen um 25% reduziert werden.
Ja.
Also,
Ja, wäre toll.
Du bist ja unternehmensnah. Ich sehe es jetzt nur bei uns, also ich sehe es ja tiefer bei uns an der Hochschule. Weil wenn wir 25% unserer Kosten, die wir haben, die durch Bürokratie entstehen, boah, das wäre der Wahnsinn.
Ja, das wäre toll.
Fehlt mir im Moment noch ein bisschen die Fantasie, aber ich hätte genug Ideen, wo man mal ein bisschen entschlacken könnte. Aber ganz im Gegenteil, ich sehe ja im Tagesgeschäft, dass es immer komplizierter wird, dass man Dinge ausschreiben, vergeben muss bei Aufträgen, wo ich sage, Leute, das schränkt die Wissenschaftsfreiheit ein. Ich habe letztens die Diskussion geführt, ich meine, also Wettbewerb ist richtig und dass auch die öffentliche Hand mit Steuergeldern vernünftig umgehen muss, gar keine Frage, darüber auch Rechenschaft ablegen soll. Aber ich halt höre, dass wenn die Frage diskutiert wird bei uns, wenn wir publizieren, das kostet ja Geld, also wenn Open Access, also frei publizierst, dass es für alle verfügbar ist, zahlst du als Autor ja Geld. Mhm. Und das Geld kriegt dann der Verlag. Und da war dann die Diskussion, und die haben wir geführt mit einem Projektträger, also die dann diese Forschungsmittel vergeben, das müsste ausgeschrieben werden. Und ich denke, welcher Verlag nimmt denn an einer Ausschreibung teil, damit ich als Wissenschaftler dort publizieren kann? Die zeigen mir doch einen Vogel.
Ja, das ist eine Stilblüte. Das ist und einfach nicht funktional.
Genau, und allein, dass wir darüber diskutieren, was das jetzt schon an Kosten verursacht hat, wenn man die Stundensätze mal anhört. Und anderes Thema, es ist echt schwierig vorzustellen, dass jetzt in den nächsten 4 Jahren das kommt. Immerhin, also jetzt schreiben Sie es mal rein, daran könnte man dann eine schwarz-rote Koalition messen. Ich meine, Herr Merz kommt ja aus der aus dem Investmentbanking-Bereich. Also vielleicht hat er da ja Möglichkeiten, Dinge zu entbürokratisieren. Das wäre ja sehr angenehm. Aber fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, aber trotzdem hoffe ich, dass der Impuls gut ist. Und ich würde mir wünschen, dass da gibt es so eine Initiative, dass, was weiß ich, für jedes neue Gesetz müssen 4 verschwinden oder so. Ja. Das wäre toll. Wir haben viel zu viele Gesetze und habe ich heute in meiner altmodischen Zeitung gelesen über das Juristenproblem, was es in Deutschland gibt. Wir haben ja viel zu wenig Juristen in der Ausbildung, denn durch die Babyboomer-Generation verschwinden, ich glaube, 40% der Juristen im Staatsdienst in den nächsten Jahren und keiner weiß, wo die herkommen sollen. Wir haben 5-mal so viele Richter und Staatsanwälte scheinbar wie Italien und Frankreich pro Einwohner.
Okay.
Da würde ich doch mal nachdenklich werden.
Naja.
Okay. Vielleicht kann man das Problem auch anders lösen, indem man einfach die Gesetze, um die da gestritten wird, für die Richter dann bemüht werden, vielleicht kann man die einfach entfallen lassen, wie das ja offensichtlich in anderen Ländern funktioniert. Ja? Naja. Ich meine, wenn es nur 1/5 der Richter pro Kopf in Frankreich gibt, das ist ja jetzt auch keine Bananenrepublik. Da gibt es ja auch ein Rechtssystem, das funktioniert. Ja, dann muss es doch bei uns irgendwie mit der Hälfte funktionieren.
Ja, und auf der anderen Seite fehlt dann im öffentlichen Bereich die Leute, die dann halt Baugenehmigungen durchixen können für eine Schule, Straße, sonst was. Auch da kann man sicherlich vieles vereinfachen. Und man sieht ja, dass es geht. Ne? Also bei den Windrädern, das ist ja ein Erfolg, ganz klar, der Ampelregierung, dass sie es erreicht haben, dass die Genehmigungsprozesse bei den Windenergieanlagen deutlich vereinfacht wurden. Ne? Also dass das ganze Thema Widerspruch und Einspruchsmöglichkeiten der Bevölkerung deutlich vereinfacht. Also nicht das Einspruchsrecht, sondern dass man dann die Windanlage trotzdem bauen kann. Was dazu führt, dass die Anträge auf den Neubau einer Windenergieanlage jetzt spürbar nach oben gehen. Wir sehen noch nicht den Effekt, dass die installierte Leistung jetzt raufgeht, aber das hat funktioniert. Immerhin von 5 auf 3 Jahre Genehmigungszeit, was immer noch lächerlich ist. Aber ne, du hast gerade Frankreich gesagt, in Frankreich Genehmigungsdauer für eine Photovoltaikanlage 8 bis 9 Jahre. Also Freifläche. Kann man so machen, dann darfst du dich da auch nicht wundern.
Du meinst, wir haben Bürokratie-Mecker hier?
Ja, wir sind da. Aber ich kriege es immer so ein bisschen in Luxemburg mit über meine Frau. die haben manche Dinge deutlich vereinfacht und manche Dinge sind so kompliziert, da denkst du als Deutscher, oh, wir sind ja gar nicht so schlimm. Also da hilft, also ja, der Blick über den Tellerrand hilft nicht, außer so ein bisschen beruhigt zu sein, wir sind nicht die aller Schlimmsten, aber wir sind schon nicht gut dabei. Letzter Aspekt noch, was ich in diesem Sondierungspapier sehr schön finde, oder erstmal positiv für uns an der Hochschule, aber auch für die Schulen. Ne? Es soll ein Innovations- und Forschungsprogramm geben, das also Forschung, Innovation, Technologien, Transfer und Entrepreneurship gestärkt werden soll. Ist, denke ich, auch ganz wichtig für ein Hochtechnologieland wie Deutschland. Ein bisschen lächerlich finde ich dann, dass explizit drinsteht, wir wollen die Fusionsforschung fördern und der erste Kernfusionsreaktor der Welt soll in Deutschland stehen. Da muss ich sagen, nee, Leute, lasst das sein, gebt das Geld für was anderes aus. Kernfusion, lasst das mal die Sonne machen. Aber auch das sind so, klar, das klingt total super. Oh, boah, Kernfusion, wenn das mal läuft, dann haben wir alle Energieprobleme gelöst. Ja, wir sind noch bei der Grundlagenforschung. Und das finde ich dann so ein bisschen komisch, dass du dann wirklich die großen Probleme dieser Welt hast und dann steht da so ein Ding drin, wir wollen den ersten Kernfusionsreaktor der Welt in Deutschland haben. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Ziel ist, was auf Seite 5 von 11 stehen muss.
Ja, hilf mir mal als Nicht-Physiker, was ist da deine größte Sorge mit?
Wir haben es technisch noch nicht im Griff.
Also im Moment. Das ist einfach da sind viele Jahre von der Realisierung entfernt.
Also wir sind immer noch, was die Kernfusion angeht, im Bereich der Grundlagenforschung. Wir haben die Prozesse noch nicht im Griff und wir lernen immer noch ganz viel, weil das wahnsinnig hohe Temperaturen sind, hohe Belastung fürs Material. Jetzt war ja vor 2 Jahren, als die Amerikaner ihren Testreaktor oder Testfusionsreaktor da abgeschaltet haben, haben sie ihn mal einmal ganz kurz in den absolut roten Bereich gefahren und gesagt, oh ja, da kam mal mehr Energie raus, als reingesteckt wurde. Stimmt auch nicht ganz. Das war nur ein kleiner Teilprozess, der mehr Energie produziert hat, als wir reingesteckt haben. Der Gesamtprozess war weiter negativ. Wir haben ihn noch nicht im Griff. Das dauert, wenn du die Fusionsforscherinnen und Forscher fragst, mindestens 20, eher noch 30 Jahre, bis der erste Reaktor überhaupt funktioniert. Mhm. Und das kommt für alle Diskussionen zu spät. Vor allem ist ja diese Energie, die da rauskommt, wahnwitzig teuer. Denn ich gucke gerade mal nach, Energiekosten, ob das hier in dem Ding drin steht. Energiekosten, genau, Wettbewerbsfähigkeit.
Ja, Energiekosten. Ja, um 5 Cent werden die gesenkt.
Genau, also das ist ja. Das ist ja ein guter Weg. Ich meine, das hat ja die Ampel auch schon gemacht für die Industriestrompreise. Da sind wir wieder auf dem Niveau von 2021, also vor der Energiekrise. Auch wenn wir immer noch hohe Preise haben, ja, aber trotzdem haben wir da schon den richtigen Weg. Und den muss man jetzt, glaube ich, weitermachen. Dann gibt es auch noch viele Möglichkeiten, dort die Energiekosten zu senken. Das werden wir aber nicht mit Fusion und auch nicht mit Kernkraft machen. Also zumindest nicht mit dem Neubau. Reaktivierung der alten Dinger will ich jetzt mal außen vor lassen. Auch das geht nicht so schnell, wie das manche gerne versprechen. Aber das, immerhin haben sie es drinstehen und das ist tatsächlich beim Bereich Wirtschaft der erste und zweite Spiegelpunkt. Also wettbewerbsfähige Energiekosten und das Energieangebot erhöhen. Das ist aber im Prinzip das, was auch schon vorher dabei war. Erneuerbare ausbauen, Gaskraftwerke ausbauen. Und Kernkraft spielt erstmal eine untergeordnete Rolle. Das haben sie immerhin verstanden, dass ich jetzt als Energiewissenschaftler, das ist grundsätzlich mal ein guter Weg, auch wenn da noch viele Dinge sind, die wir noch machen müssen, die jetzt aber schon auch kompliziert werden. Also, fassen wir mal zusammen, was heißt das jetzt? Es ist ein erstes vorsichtiges Signal, dass die Politik verstanden hat, so wir müssen jetzt mal in die Hände spucken, wir legen mal vor, wie wir es umsetzen, wissen wir noch nicht so ganz. Das Zeichen ist gut und jetzt bleibt zu hoffen, dass wir es umgesetzt kriegen, oder?
Ja.
Also schauen wir mal. Und dann die Frage aus dem ersten Teil, wie kriegen wir die Jugend mitgenommen, also die jungen Menschen, egal ob jugendlich oder jetzt auch schon wahlberechtigt. Denn auch dem müssen wir jetzt in den nächsten 4 Jahren eine echte Perspektive bieten, deren Probleme angehen. Denn sonst schwingt das Pendel noch weiter nach links und rechts.
Ja, unbedingt. Und vielleicht sogar ein bisschen zu Recht, dass die Leute ungemütlicher werden noch.
Ja. Wobei, also ich glaube, keiner die Situation haben will, wie wir es jetzt ja in Österreich beobachtet haben, mit dieser schwierigen Regierungsbildung.
Gut, aber das, Henrik, das lähmt ja so ganz lang. 0,1% entfernt. Das ist bei uns auch schwierig geworden. Ja,
genau, das war, glaube ich, was fehlte beim BSW? 13.700 Stimmen oder was waren das, die da?
Ja.
Das ist, und da muss man jetzt drauf achten, denn ich denke, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und auch, ich sag mal, der soziale Wohlstand wieder ein bisschen gesicherter ist, der wird nicht gut sein, aber wird sich zumindest stabilisieren, mit einer echten Perspektive für alle. Ich glaube, das schafft dann auch Vertrauen. Denn ganz ehrlich, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also wenn wir wollen in Deutschland, können wir ja echt viel bewegen. Wir sind einfach ein bisschen zu, haben es ja schon thematisiert, ein bisschen zu satt, ein bisschen zu bequem. Nicht alle, aber viele. Mhm. Und wir müssen mehr haben, die sagen, so komm, jetzt aber mal, denn jetzt oder nie. Denn sonst wird es schwierig und vor allen Dingen halt ohne unsere ehemaligen Freunde in den USA, die ja alles ein bisschen zusammenrütteln.
Na gut, aber ja, dann müssen wir auch mal gucken, wie sich das jetzt langfristig
oder. Ja, genau. Ich glaube, auch da wird nicht die ersten Proteste kommen.
Ja, genau, schon. Das wird ja schon, da werden ja schon ein paar Gegenstimmen laut. Ich glaube, da muss man mal abwarten, wie sich das jetzt wirklich alles so weiter einruft.
Ja, ich glaube auch, das war zu
schön. Wird auch nicht alles so heiß gegessen, wie es gerade gekocht wird.
Ja, ich glaube auch, genau. Prima, also wir beobachten das weiter. Wir sind ja mittendrin in den Themen der jungen Leute. Von daher besten Dank, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis bald, Henrik. Tschüss.
Ciao. In der nächsten Woche habe ich 2 Kollegen von der FH Westküste eingeladen. Einmal Gunther Gehlert, der ist ja schon bekannt hier im Podcast. Mit dem habe ich ja schon ein paar Folgen zusammen gemacht. Und wir sprechen zusammen mit dem Kollegen Christian Buchmüller. Christian ist Professor für europäisches Wirtschaftsrecht an der FH Westküste und beschäftigt sich viel mit dem Thema Strommarkt, Strommarktdesign. Und zu dritt wollen wir also mal über die Strommarktkonzepte der Zukunft sprechen. Also was müssen wir tun? Was sind so die Voraussetzungen, die Hürden, die Hindernisse oder Hemmnisse, die uns ja nicht so richtig vorankommen lassen, was die Weiterentwicklung des Strommarkts angeht in Bezug auf unsere Energiewende, die Integration der erneuerbaren Strom aus Photovoltaik, Strom aus Windenergie, wie sieht das mit den Speichern aus und wie muss der Strommarkt funktionieren aus einer betriebswirtschaftlichen und auch juristischen Sicht? Das werden wir zu dritt mal diskutieren und in 2 Wochen geht es wie üblich weiter gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.